Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, im Nachrichtenstudio begrüßt Sie heute Kerstin Jakubik.
Nachrichten.
Dienstagstreffen zum Gastransit abgesagt. Radioaktiver Abfall kann wieder in die Slowakei importiert werden. Neue Mehrwertsteuersätze beeinflussen Lebensmittelpreise. Das für Dienstag angesetzte Treffen von Delegationen der Slowakei und der Ukraine mit Vertretern der Europäischen Kommission wird nicht stattfinden. Hauptthema der Verhandlungen in Brüssel sollte die Einstellung des Gastransits aus Russland über die Ukraine in die Slowakei sein. Das hatte am Montag die Pressestelle der slowakischen Regierungskanzlei mitgeteilt. Grund dafür sei die Tatsache, dass die ukrainische Seite ihre Teilnahme am Treffen abgesagt hatte, woraufhin die Europäische Kommission beschloss, einen Ersatztermin für die gemeinsamen Gespräche zu suchen. Die Gültigkeit des Vertrags über den Gastransit nach Europa zwischen der Ukraine und Russland war Ende des Vorjahres ausgelaufen und wurde von der Ukraine nicht verlängert. Der slowakische Regierungschef Robert Fico ist mit diesem Schritt nicht einverstanden und kündigte Gegenmaßnahmen an. Im Moment nutzt die Slowakei Gaslieferungen über Ungarn, die etwa ein Drittel des slowakischen Gasverbrauchs decken. Mit dem 01.01.2025 tritt das Gesetz für kritische Infrastruktur in Kraft, welches die Aufhebung des Verbots über die Einfuhr radioaktiven Mülls vorsieht. Wie Umweltminister Tomáš Taraba in einem Interview bekannt gab, handle es sich dabei jedoch nicht um eine Entscheidung des Umweltministeriums. Es war eine Abgeordneteninitiative, an welcher das Umweltministerium nicht beteiligt war, so Taraba. Der Minister sprach von einer Regelung zwischen den Ländern, welche es vorsieht, dass die Menge des radioaktiven Abfalls, die ein Gebiet aufnimmt, auch im Verhältnis zu der Menge stehen muss, die ein Gebiet verlässt. Wenn radioaktiver Abfall in der Art und Weise verarbeitet wird, dass sich dessen Volumen jedoch nicht die Menge der radioaktiven Belastung verringert, dann handelt es sich um ein mechanisches Verfahren, welches keine Auswirkung auf Umwelt hat. Es gelangt nichts in die Umwelt, konstatierte er. So betrifft dies hauptsächlich das Verbrennen von Kleidung, welche in Atomkraftwerken genutzt wurden. An Neujahr sind mehrere Maßnahmen aus dem Sparpaket der Regierung in Kraft getreten, darunter auch neue Mehrwertsteuersätze, auf die die Geschäfte reagieren. Vor allem bei Lebensmitteln melden sie Preissenkungen, doch nicht alle Nahrungsmittel werden günstiger. Der niedrigste Mehrwertsteuersatz von nunmehr 5% bezieht sich auf einige Lebensmittel und Medikamente. Bei den übrigen Lebensmitteln beträgt die Mehrwertsteuer 19% und bei weiteren Artikeln aus der Apotheke wie Nahrungsergänzungsmitteln, Kosmetik, homöopathischen Produkten oder Tee steigt sie sogar auf 23%. Wie der Analytiker Lubomir Trahovski erklärt, werden durch die drei Mehrwertsteuerkategorien 2/3 der Lebensmittel nicht günstiger werden. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Die Slowakische Akademie der Wissenschaften befasst sich intensiv mit der Lösung von Umweltproblemen, der Entwicklung innovativer Arzneimittel oder auch der Erforschung historischer Zusammenhänge. Der Vorsitzende der Akademie, Pavol Šajgalík, hat in einem Interview besonders wichtige Projekte der Akademie hervorgehoben.
Am Institut für Geotechnik in Košice wurde eine Technologie zur Aufbereitung von kontaminiertem Wasser entwickelt. Für dieses Projekt wurde auch 3 Millionen Euro aus dem Aufbau- und Resilienzplan bereitgestellt. Das Institut schloss Verträge für die Aufbereitung von Wasser von der Deponie in Bratislava, Vrakunja, und für die Bewältigung der Verschmutzung des Bachs Slana ab. Das Konzept ist unsäglich aussichtsreich, da es Wasser direkt vor Ort reinigen kann, ohne es umpumpen zu müssen.
Šajgalík hob auch ein Projekt vom Institut für Molekularbiologie hervor, wo man ein neues Enzym entwickelt hatte, das eine alternative Behandlung von Streptokokkeninfektionen ermöglicht.
Dieses Enzym greift nur konkrete Streptokokken an und alles andere bleibt unberührt. Das Wunderbare daran ist, dass es ein Medikament sein könnte, das man auch Schwangeren, Kleinkindern und Risikogruppen verabreichen könnte. die man nicht mit Antibiotika behandeln kann.
Wie er betonte, haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für diese Entdeckung bereits ein europäisches Patent. Im Rahmen der Gesellschaftswissenschaften würdigte der Chef der Slowakischen Akademie der Wissenschaften die Veröffentlichung des slowakischen Historikers Jan Steinhübel mit dem Titel »Großmähren und die slawische Welt«. Darin werde die oftmals verzerrte und missbrauchte Geschichtsdarstellung auf kultivierte Weise in die richtigen Zusammenhänge gebracht. Als Problem für die weitere Arbeit der Akademie bezeichnete Schweigerlich die Tatsache, dass es der Slowakei an einheitlichen Prioritäten sowie einer koordinierten Politik des Staates für den Bereich Wissenschaft und Forschung fehle. Deshalb sei auch der Erfolg der Slowakei bei großen europäischen Förderprojekten rückläufig. Es müsse klar definiert werden, welchen Themen sich die slowakische Wissenschaft vordergründig widmen will, um Partner dafür in der Europäischen Union finden zu können. Zudem würde der Akademiechef die Entstehung einer neuen Förderagentur beim Wirtschaftsministerium begrüßen, die als Plattform für Treffen zwischen privatem und akademischem Sektor dienen würde. So könnten Projekte im Auftrag der Privatwirtschaft unter Beteiligung der akademischen Gemeinde entstehen. Das sei entscheidend für eine Steigerung des Innovationspotenzials der Slowakei, wo das Land momentan noch Nachholbedarf hat.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Magazinteil der Sendung von Radio Slowakei International. Heute möchten wir Ihnen mit 2 Beiträgen aus unserem Archiv Anregungen für das neue Jahr geben. Wir erwarten natürlich nicht, dass Sie sich in den kommenden Monaten dem Wind und der Kälte im Himalaya stellen oder mit wildem Wasser ringen werden. Aber sollten Sie schon einmal mit Unbehagen und persönlichen Herausforderungen konfrontiert worden sein, finden Sie bei uns heute vielleicht ein passendes Mindset. Wir stellen Ihnen Lucia Janičová, die als erste Slowakin den Mount Everest bestiegen hat, und Matej Beňuš, der im Vorjahr den Gesamtweltcup im Kanadier einer gewonnen hat, vor. Eva Medielská am Mischpult und Marika Antašová am Mikrofon wünschen Ihnen angenehmes Zuhören. Im Mai vergangenen Jahres haben 2 Slowakinnen den höchsten Berg der Welt bezwungen. Die Ultra-Trail-Läuferin Lenka Polačková erklomm den Mount Everest als erste slowakische Frau ohne Hilfe von Sauerstoff. Dies geschah nur ein paar Tage nach dem Aufstieg der Bergsteigerin Lucia Janičová auf den Gipfel des Mount Everest mit Sauerstoffunterstützung.
Euphorické. Asi by som to zhrnula do jedného slova. Neskutočne euphorické.
Euphorisch. Ich würde es mit diesem einen Wort zusammenfassen. Unglaublich euphorisch. Es war ein Gefühl unendlichen Glücks und vielleicht auch des Stolzes.
So beschreibt Lucia Janičová, wie es sich anfühlt, auf dem Dach der Welt zu stehen. Sie bestieg den Everest am 12. Mai von der nepalesischen Seite aus durch die Südroute und verbrachte etwa 10 Minuten auf dem Gipfel. Sie habe den Gipfel am Muttertag erreicht. So etwas könne man nicht planen, sagte die Mutter der Tochter Adela.
Ich wollte mir bis zum letzten Moment nicht eingestehen, dass ich den Gipfel schon sehen kann. Mir hilft es irgendwie, den Gipfel zu erreichen, wenn ich die Zeit relativiere. Also selbst als ich den Gipfel vor mir sah, sagte ich mir, vielleicht ist es nur ein Felsen. Um sicher zu gehen, rede ich mir lieber nicht ein, dass es bereits soweit ist. Vielleicht vielleicht habe ich noch viel mehr Schritte vor mir, als ich denke. In dem Moment ging Rinchen Sherpa an mir vorbei und rief Summit. Ich hörte ihn nur ganz leise in dem Wind und dachte mir, oh, das ist der Gipfel. Dann überströmte mich ein Gefühl von Euphorie und Glück. Ich weinte vor Glück und ich bin unendlich dankbar für diesen Moment.
Die Wissenschaftlerin für den Bereich Immunologie erlebte beim Aufstieg mehrere schwierige Momente. Vor dem Gipfel brach ihr Bein zweimal in einen gefährlichen Raum ein. Wie sie sagt, muss man auf dem ganzen Weg vorsichtig sein. Unterhalb des Gipfels, in der Nähe der steilen Felsstufe Hillary Step, überlegte sie, ob sie das Versprechen einlösen soll, das sie ihrer Familie gegeben hatte. Wenn es zu gefährlich wird, kehre ich um. Darüber hinaus war es dort sehr kalt. Bei etwa minus 35 Grad froren der Expedition die Taschenlampen auf dem Gipfel ein. Selbst das abgekochte Wasser, das sie in ihrem Overall hatte, gefror komplett, erinnert sich Lucia Janicova. Als den mental schwierigsten Abschnitt betrachtet sie den Hillary Step. Es ist nicht so schwierig, ihn zu erklimmen, aber mich beunruhigte der Gedanke daran, was passieren würde, wenn ich ausrutsche, erklärt die Bergsteigerin.
Na Hillary Step, co musela čelit pohledu mrtvého těla.
Am Hillary Step wurde ich mit dem Anblick einer Leiche konfrontiert. Mich überkam eine Krise. Es ist nicht einfach, solche Momente zu verarbeiten. Ich arbeite immer noch daran.
Lucia Janicova sagt, dass sie beim Abstieg im Allgemeinen erfolgreich ist. Daher glaubte sie, dass sie auch den Rückweg von Mount Everest genießen würde.
So war es dann auch. Ich war von Anfang an sehr konzentriert. Es gibt dort wirklich keinen Raum für etwas anderes. Selbst beim Abstieg fielen wir in Risse. Ich denke, ich habe den gesamten Abstieg sehr genossen. Es war erstaunlich. Die Aussicht wurde immer besser und die Gipfel waren für mich ein Vergnügen. Ich setzte mich an der schrägen und hohen Lotse-Flanke nieder. Ich war dort ganz allein, weit und breit gab es niemanden und ich beobachtete den Sonnenuntergang. Es war wunderschön. Ich saß etwa 20 Minuten lang so da und freute mich über das, was ich sah.
Bei der Besteigung von Mount Everest machte es sich die slowakische Bergsteigerin zu eigen, ihre Gedanken zu beherrschen.
Ich denke, ich habe gelernt, meine Gedanken und Gefühle besser zu kontrollieren. Der Everest war für mich eine Art Therapie. Ich musste lernen, einige schwierige Momente zu akzeptieren und sie einfach über mich ergehen zu lassen. Das ist sehr wichtig. Zumindest für mich persönlich. Gleichzeitig muss man eine Stärke in sich finden, die man sonst nicht erkennt, solange man sich nicht über eine bestimmte Grenze hinaus anstrengt.
Lucia Janicova habe eine Weile gebraucht, um sich nach dem Abstieg damit abzufinden, dass sie die Natur des Himalayas verlassen wird. Wie sie aber hinzufügt, war die Rückkehr zu ihrer Familie und insbesondere zu ihrer Tochter Adelka das beste Gefühl der Welt.
Sie hatte Stolz in den Augen. Ich dachte, sie würde weinen. Ich habe geweint. Auch ich war stolz. Darauf, dass ich die ganze Geschichte, die wir uns zu Hause ausgedacht hatten, erfolgreich abgeschlossen habe. Für mich ist der größte Erfolg, dass ich gesund nach Hause zurückgekehrt bin.
Lucia Janicova stammt aus der ostslowakischen Stadt Prešov und arbeitet für ein Biotechnologieunternehmen in Schottland. Mit Klettern begann sie an Meeresklippen und kurzen Felswänden. Später entdeckte sie ihre Liebe zum Bergsteigen. In Vorbereitung auf die Everest-Expedition bestieg sie den Mont Blanc in den Alpen, den Mara Peak im Himalaya sowie den Aconcagua in den Anden. Und sie hat noch einiges vor.
Ich würde sehr gern noch viele weitere Gipfel der Welt sehen. Ob im Himalaya oder auf anderen Kontinenten.
Nun machen wir eine Pause mit der Band Gladiator. Sie spielt ihr Lied Láska, die Liebe.
Bol som o krok bližšie k láske, dnes už o nej len píšem básne hore v podkroví. Tam, kde holuby si ju vyznávajú, skúšal som ju všade vypátrať, či nemôžem ju vyhrať v kartách a či náhodou nie je vo víne.
tak ako pravda. Všetky svoje hriechy priznávam, zbytý ja zranený zaspávam, celkom sám. Tak stále moje meno nepoznáš. V obchodoch sa nedá kúpiť domov lásky, ponúknuť iba falošnú lásku na krátko, prachy za klamstvo. Prečo láska nie je ako šťastie, že si už raz aj na mňa sadne, keď sa unaví. A snáď mi uveríš, že potom ti ju celú čičku dá. Stále moje meno nepoznáš. Bol som o krok bližšie k láske, dnes už o nej len píšem básne hore v podkroví. Tam, kde holuby si ju vyznávajú, všetky svoje hriechy zranený zaspávam, celkom sám. Vytrhnuté srdce ti na dlani ponúkam, viac už nemám.
Matej Benjuške hört zur Weltspitze im Kanusport. Der 37-Jährige holte bereits zahlreiche Medaillen bei nationalen sowie internationalen Wettbewerben für die Slowakei. Bei den Olympischen Sommerspielen 2016 in Rio de Janeiro feierte er Silber im Kanadier Einer und im Vorjahr in Paris freute er sich über Bronze. Darüber hinaus gewann er im September zum vierten Mal in seiner Karriere den Gesamtweltcup im Kanadier Einer. Der Kanute gab im Gespräch mit der Redakteurin des slowakischen Rundfunks Gata Martinková Einblicke in sein Leben.
Tore, Punkte, Sekunden.
Als Matej Benjuš 8 Jahre alt war, verfolgte er den Triumph von Michał Martikán bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Er träumte davon, es seinem Landsmann eines Tages gleich zu tun. Mit 11 Jahren begann er mit dem Kanurennsport und wechselte später zum Slalom. Im Jahr 2002 erkämpfte er sich einen Platz in der Junioren-Nationalmannschaft. Der Wendepunkt in seiner beruflichen Laufbahn kam 2004, als er Junioren-Vize-Weltmeister und Europameister wurde. Schon damals sagten einige Experten voraus, dass er eines Tages Martikán ablösen wird. An den fünffachen Olympiamedaillengewinner knüpfte er in der Tat 20 Jahre später in Rio de Janeiro mit Silber an. Es waren seine Eltern, die ihn zum Sport gebracht haben, sagt Matej Benjuš.
Ich hatte keine große Wahl. Meine Eltern waren Sportler und Mitglieder des damaligen tschechoslowakischen Nationalteams. Mein Vater machte Fünfkampf, meine Mutter trieb Kanusport und zudem waren sie ihr ganzes Leben lang Turnlehrer. So gingen wir nach dem Unterricht direkt zum Bootshaus und trainierten. Am Anfang, mit etwa 9 oder 10 Jahren, wehrte ich mich ein bisschen dagegen. Damals trainierte meine Mutter im Bootshaus eine Gruppe und ich hing dort meistens nur rum. Um ehrlich zu sein, ich hatte Angst vor dem Wasser. Meine erste Eskimo-Rolle machte ich, nachdem meine ältere Schwester mein Kanu umgekippt hatte. Am Anfang hatte ich sehr viel Respekt vor Wasser. In der Pubertät änderte sich das und ich fiel von einem Extrem ins andere. Damals verliebte ich mich in diese Sportart, denn es handelt sich um keinen Kampf Mann gegen Mann, sondern um einen Kampf Mann gegen Wasser. Ich liebe es, dass es nicht eintönig ist. Es ist ein individueller Sport und ich mache gern, was ich will, denn ich weiß, was ich brauche.
Mathieu Benyus trainiert auf dem Wasser, mag aber auch Eishockey, fährt viel Rad und läuft. Die mentale Vorbereitung sieht er als einen langfristigen Prozess ein.
Ich weiß, wie sich die Mentalität in meinem Kopf festgesetzt hat, als ich 16 Jahre alt war und Junioren-Europameister wurde. Man lernt im Grunde sein ganzes Leben lang und probiert neue Dinge aus, zum Beispiel die Atemübungen. Vor ein paar Jahren habe ich auch eine Zeit lang mit einem Sportpsychologen zusammengearbeitet. Nun, in meinem Alter und mit meinen Erfahrungen, fängt alles an, seinen Platz zu finden. Man bekommt eine gewisse Routine und weiß, was einem liegt. Man braucht eine Menge Rennen und insbesondere eine Menge Rennen unter Druck, um sich daran zu gewöhnen.
Neben der physischen und der psychischen Vorbereitung ist aber auch ein gewisses Maß an Glück bei den Wettbewerben erforderlich.
Natürlich braucht man Glück, aber wie sagt man so schön, das Glück begünstigt die Vorbereiteten. Und so versuchen wir, uns so gut wie möglich auf die Rennen vorzubereiten. Wir absolvierten bei den Olympischen Spielen sowie bei den Weltmeisterschaften nur eine Fahrt, wobei der Kanuslalom ein unberechenbarer Sport ist. Das Wasser kann manchmal sehr gegen die Kanuten wirken. Wenn wir also Glück haben, macht das Wasser mit und wir meistern die Fahrt. Dann klappt alles gut.
Es klappte auch bei den jüngsten Olympischen Sommerspielen in Paris, wo Mathieu Benyus durch Slalomtore zum Bronze paddelte. Nach dem Rennen sagte er:
Ich genieße es sehr und bin überglücklich, dass ich mein Ziel erreicht habe und die Medaille zu Hause ist. Ich denke, es war zu sehen, dass ich nach meiner Fahrt zufrieden war. Im Finale zeigte ich unter großem Druck eine gute Leistung. Zugleich wusste ich aber, dass ich in der ersten Hälfte der Strecke einige Sekunden verloren hatte, dass es eine sehr grenzwertige Zeit sein würde. Der Unterschied zwischen den Plätzen 2 bis 7 war sehr gering und vielleicht freue ich mich auch deshalb so sehr, weil es tatsächlich knapp war.
Bei der vorherigen Olympiade in Tokio hingegen war der slowakische Kanute vom Pech verfolgt. Eine kleine Torstabberührung hinderte ihn daran, an seine Silbermedaille in Rio de Janeiro anzuknüpfen.
Ich würde nicht sagen, dass es reines Pech war. Natürlich tat mir die Berührung leid, weil ich sonst eine Bronzemedaille geholt hätte. Aber die Strecke dort war nicht für Kanuten geeignet, die rechtshändig paddeln. Ich wurde Sechster und es waren 5 Linkshänder vor mir. Ja, ich war zwar der Erste unter den Rechtshändern, aber das hat meine Seele nicht gerade erwärmt. Ich bedauere natürlich alle Misserfolge, aber in meiner Jugend habe ich sie viel schlechter verkraftet als heute. Jetzt kann ich sie ganz leicht hinter mir lassen.
Mathieu Benyus kann sich sowohl im Einzel- als auch im Mannschaftswettbewerb behaupten.
Ich bevorzuge auf jeden Fall das Einzelrennen, denn der Mannschaftswettbewerb macht einen nervös. Man fährt für das Team und will nicht einen fatalen Fehler machen, der das ganze Team untergehen lässt. Andererseits, wir fahren den Mannschaftswettbewerb nur bei den Welt- und den Europameisterschaften, also im Grunde zweimal im Jahr, und es hat seinen Charme.
Der Olympiamedaillengewinner ist Vater von 3 kleinen Söhnen, die sich für Eishockey entschieden haben. Er gibt zu, dass das manchmal anstrengend ist. Der Chef zu Hause ist meine Frau, sagt Mathieu Benyus.
Ich nenne sie die Chronik. Sie erinnert sich an alles und behält den Überblick. Sie weiß, wer wann wo sein muss, plant alles und wir 4 Jungs zu Hause hören zu. Alle bewundern sie dafür, dass sie unseren schnellen Lebensstil so fantastisch managt. Wir nennen es Fast and Furious. Wir formen uns gegenseitig, denn wir sind ziemlich gegensätzlich. Ivka ist eher eine Künstlerin. Ich bin ein Sportler und es funktioniert fantastisch. Wir sind seit 15 Jahren zusammen, davon 12 Jahre verheiratet. Ich bin ihr für vieles dankbar.
Der Kanute steht seiner Frau auch im Haushalt zur Seite.
Es gibt eine Menge Pflichten. Wir lachen immer, dass wir die Kinder ins Bett bringen und dann in der Wohnung Ordnung machen müssen. Bei uns ist es nicht so, dass der Mann zur Arbeit gehen und die Frau sich um den Haushalt kümmern würde. Wir haben es genau aufgeteilt, 50-50, so wie es sein sollte. Ich mag keine Hausarbeit. Meine Frau geht abends noch zum Trockentraining mit den Jungs in die Turnhalle. Sie kommen immer gegen 7 Uhr, 7:30 abends und bis dahin koche ich, räume das Geschirr in die Spülmaschine, bringe den Müll raus, kümmere mich um unseren Hund. Wenn ich zu Hause bin, versuche ich, so viel Zeit wie möglich mit den Kindern zu verbringen, denn ich bin viel unterwegs.
Mathieu Benyus will sich noch weiteren Herausforderungen stellen. Auch die nächsten Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles hat er im Blick. Wie er erklärte, weiß er zwar nicht, was in 2-3 Jahren passieren würde, aber jetzt fühlt er sich gut und der Kanuslalom macht ihm immer noch Spaß. Da man aber zunächst eine interne Qualifikation durchlaufen muss, hat man keine Sicherheit, sich für die nächste Olympiade zu qualifizieren. Wie der Kanute bemerkte, fällt ihm aber noch eine Goldmedaille, um seine Olympiasammlung zu vervollständigen. Also ist er motiviert.
Ich fühle mich immer noch wie 29 und das sage ich auch allen. Natürlich sind die Freude und der Enthusiasmus an manchen Tagen nicht mehr so groß, aber das kennen wohl alle Sportler. Und es ist nun mal so, wenn man am faulsten ist, kommt das beste Training heraus. Darauf muss man vorbereitet sein. Unser Lebensstil mit den 3 Kindern und ihren Aktivitäten ist sehr anstrengend. Das ist ermüdender als mein Sport.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war's für heute aus dem RSI-Studio in Bratislava. Eva Medelska am Mischpult und Marika Antaschowa am Mikrofon danken Ihnen fürs Interesse und wünschen noch einen schönen Tag. Bis bald, auf Wiederhören.
Strieda dážď a slnko rozžiari nádherný svet. To ty ráno oči otváraš, väčšej krásy tu snáď ani nie. A tvoj úsmev všetko zlé pošle preč, nech si tma žije ten svoj sen. Si pri mne, ty si môj deň. Vždy keď mráz mi páli tvár, zohrieva ma tvoj horúci dých. Keď mi čítaš na čele z hlbokých čiar, ako v tej najväčšej knihe kníh, že každý deň s tebou je pre mňa požehnaním, to cítim a dobre viem, že ty si pri mne, ty si môj deň. S tebou každý deň je naj, aj obloha plná hviezd. Každý deň máme maj, stačí iba chcieť. Máme jeden druhého, nech na okná kreslí sriem, že ty si pri mne. Ty si môj deň.
keď dúha. Strieda dážď a slnko rozžiari nádherný svet. To ti ráno.